Forschungsförderung und Forschungslandschaft in Deutschland, der Podcast.
Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2025 und ich freue mich sehr, dass ich heute Besuch hier habe. Andrea Greven sitzt neben mir. Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist.
Ja, liebe Astrid, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Andrea, als ich überlegt habe, worüber wir heute sprechen, ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich über ganz viele verschiedene Podcast-Folgen reden könnten. Nämlich könnten wir zum Beispiel über Karrierewege zwischen Wissenschaft und Wissenschaftsmanagement sprechen. Ich kenne viele Leute, die aus der Wissenschaft ins Forschungsmanagement gehen. Ich kenne aber tatsächlich nur eine Person, die aus dem Forschungsmanagement in die Wissenschaft gegangen ist. Und das bist du. Ja, du hast sehr viele Jahre die Abteilung Drittmittel an der RWTH Aachen geleitet. Und hast dich dann dazu entschlossen, deine Karriere in der Wissenschaft fortzusetzen. Du hast im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich promoviert und forschst heute an der RWTH Aachen im Bereich Innovation und Entrepreneurship. Also sehr, sehr spannend und alleine dazu könnten wir mal eine Podcast-Folge machen. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Wir könnten auch eine gemeinsame Podcast-Folge zum Thema Startup und Ausgründung machen. Nämlich du forschst nicht nur zu dem Thema, sondern bist auch selber Gründerin, hast ein Startup gegründet namens Akadema und mit Akadema bietet ihr digitale Weiterbildungsmöglichkeiten für die öffentliche Verwaltung auch, und auch das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Ja, kennengelernt und zusammengearbeitet haben wir aber eigentlich aufgrund eines ganz anderen Themas.
Ja, das
und
stimmt.
Dieses Thema hieß EFRE, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, ein Fonds zur Förderung regionaler Entwicklung, aber auch zur Förderung von Forschung, der uns vor sehr, sehr vielen Jahren zusammengeführt hat, dich als Abteilungsleiterin der Drittmittel, mich als Abteilungsleiterin der Forschungsförderung.
Ja.
Und plötzlich mussten Drittmittel und Forschungsförderung sehr eng zusammenarbeiten.
Das haben wir auch dann gemacht.
Das haben wir gemacht und
positiver haben Effekt.
Auch, genau, gut hinbekommen. Ja, vielleicht sollten wir unsere Zuhörenden jetzt erstmal mitnehmen, was heißt überhaupt EFRE. Andrea.
Ja, also EFRE und tatsächlich so, das hat uns zusammengeführt und EFRE, wie du schon gesagt hast, Astrid, steht für Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und der Begriff sagt es schon so, wir haben es einerseits mit EU-Mitteln zu tun, die halt eben ja den Institutionen zufließen, die da gefördert werden und mit einem Schwerpunkt für regionale Entwicklung. Ja, also da werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt und das Geld kommt von der EU, das sagt ja schon der Name und wird dann aber über die Länder und Regionen verteilt. Und das macht es auch etwas besonders und anders als vielleicht andere EU-Förderprogramme, denn wir haben es hier mit einer Kombination dann aus EU-Förderung zu tun. Und die Länder müssen halt selber auch noch Mittel beisteuern zur Förderung. Das heißt, es kommen auch noch Landesmittel hinzu. Und damit nicht genug, die Institutionen, die gefördert werden, müssen auch noch einen Eigenanteil leisten. Wir haben es insgesamt, und das finde ich ist ein großer Betrag, insgesamt in diesem europäischen Fonds mit 200 oder über 200 Milliarden Euro Fördermittel zu tun. Und der Programmplanungszeitraum aktuell ist 2021 bis 2027 und wir haben uns ja noch kennengelernt in der ersten Förderphase zu dem Förderprogramm in NRW, das hieß ja Ziel 2.
Genau, richtig.
Und jetzt mit dem neuen Programm OP-NRW oder ich glaube JTF ist ja auch irgendwie so der Begriff, der dann immer fällt, ist das neue Förderprogramm, was es da gibt. Genau, und läuft aktuell.
Damals zu Ziel 2 Zeiten war das tatsächlich so das erste, der erste Förderzeitraum, zu dem es möglich war, als Hochschule Anträge zu stellen. Und das hat uns natürlich damals vor besondere Herausforderungen gestellt, muss man sagen, weil wir als Hochschule ja das nicht kannten, aber das auch für die Länder durchaus neu
war. Ja, für alle neu. Mhm,
so, genau.
Wie wickelt man das ab und was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Drittmittelprojekt, Fördermittel? Mhm. Muss ich das in den Haushalt einstellen? Mhm. Also das war damals schon eine ganz neue Herausforderung, wo wir dann ja uns auch durch die ganzen Richtlinien gekämpft haben.
Absolut, genau. Und auch nicht alleine, sondern auch netterweise mit ganz vielen anderen Stellen auch zusammen. Genau. Jetzt hast du eben ja schon gesagt, dass das über die einzelnen Regionen oder auch Bundesländer verteilt wird. Jetzt sitzen wir zwar ja in Nordrhein-Westfalen, vielleicht schauen wir uns mal an, was das für NRW bedeutet.
Ja. Genau, also in NRW werden halt dann diese Mittel zur Verfügung gestellt über die Länder, bedeutet aber auch nicht direkt, dass es von der Landesregierung kommt, sondern es gibt auch noch Projektträgerschaften oder einen Projektträger, der in den jeweiligen Ländern oder in NRW, der Projektträger, der das Geld dann halt eben verwaltet, von dem auch dann die ganze Abwicklung aus erfolgt. Und um überhaupt diese Mittel zu bekommen, muss ich halt einen Antrag stellen. Mhm. Ja. Es ist ja schon so, dass es Fördergeber gibt, da kann ich jederzeit, wenn ich eine Förderung haben möchte, einen Antrag stellen, beziehungsweise wenn ich von ich rede, zum Beispiel jetzt als Wissenschaftler in einer Institution stelle ich natürlich im Namen der Institution oder für meinen Bereich einen Antrag. Ich werde aber nicht persönlich gefördert, sondern das Projekt, was ich in der Maßnahme, wo ich einen Antrag stelle, dann eben daher beantrage. Und da muss ich mich halt informieren, was gibt es eigentlich aktuell für Ausschreibungen, was gibt es für Fristen und was gibt es für Themen. Mhm. Es geht ja hier um die regionale Entwicklung, aber es gibt natürlich verschiedene Themensäulen in diesem Programm, wo ich mich dann halt eben bewerben kann.
Ja. Genau, und in NRW haben wir, ich glaube, 5 verschiedene Themen aktuell. Und was natürlich gerade für so die Hochschulen ganz interessant ist, ist der Themenbereich Innovatives Nordrhein-Westfalen, wo es durchaus unterschiedliche Wettbewerbe gibt. Und ich glaube, in jeder Programmlaufzeit wird jeder Wettbewerb ungefähr bis zu 3-mal ausgeschrieben. Das heißt, ich habe jetzt aus 2025 noch ein bisschen Zeit, vielleicht auf den einen oder anderen Wettbewerb zu reagieren und einen Antrag einzureichen. Genau, was ich ganz schön finde, tatsächlich in der neuen Programmlaufzeit ist, dass es ein Submission-Tool gibt. Ich glaube, das hatten wir vorher nicht. Nee. Das ist eine Neuerung und das macht die Antragstellung schon auch sehr viel angenehmer. Mhm. Und du hast eben von der Projektträgerschaft gesprochen. Wir haben ja in NRW die Innovationsförderungsagentur, die beim PTJ sitzt. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr angenehm, dass man da Personen hat, die einen unterstützen, wenn man Fragen zur Antragstellung hatten. Es empfiehlt sich auf jeden Fall auch, Kontakt zu denen aufzunehmen.
Ja, das macht sowieso Sinn. Also jetzt so aus meiner wissenschaftlichen Perspektive, wenn ich überlege, wo stelle ich einen Antrag, mich einerseits in meiner Einrichtung zu informieren, was gibt es denn überhaupt vielleicht auch für Hilfestellungen bei der Antragstellung, worauf muss ich achten, aber natürlich auch, es gibt ja auch Informationsveranstaltungen zu dem Programm und mich auch beim Projektträger zu informieren, wo vielleicht mein Themenschwerpunkt oder meine Idee vielleicht auch gut reinpassen würde, damit ich halt wirklich auf das Programm zielgerichtet einen Antrag schreibe. Und naja, es ist halt auch eben so, das Programm ist schon sehr besonders. Es gibt einige Spezifika auch in der Abwicklung und deswegen haben auch viele Einrichtungen nochmal eigene Kriterien oder Auflagen, kann man schon vielleicht sagen, entwickelt, die ich dann eben beachten muss, wenn ich mit meinem zum Beispiel Lehrstuhl jetzt irgendwie einen Antrag stellen möchte in diesem Programm.
Ja. Vielleicht können wir da einfach mal ein bisschen drauf eingehen, was so die Spezifika sind, weil ich höre das auch immer mal wieder. Ich hatte erst letzte Woche einen Workshop, da war das tatsächlich Thema und da hatten die Wissenschaftler dann nachher auch gemeint, dass sie keinen Antrag stellen wollen würden, weil es halt einfach kein DFG-Antrag ist. Das muss man schon sagen, ne? Also das ist schon was anderes als jetzt ein Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Was denkst du, was sind so die Besonderheiten oder die Herausforderungen vielleicht auch bei EFRE?
Ja, ich glaube, der eine große Punkt, der auch eben schon mal zur Sprache kam, ist vor allen Dingen auch der Eigenanteil. Mhm. Also ich habe mindestens 10% Eigenanteil auf die Förderung. Das bedeutet, wenn ich halt auch kalkuliere das Projekt oder meinen Antrag schreibe und auch dann vielleicht einen Antrag im besten Fall natürlich auch bewilligt bekomme, dann bin ich auf jeden Fall verpflichtet, 10% Eigenmittel zur Verfügung zu stellen in diesem Projekt. Und in vielen Einrichtungen ist es so, und das kann ich glaube ich auch sagen, es gilt in vielen Einrichtungen auch über NRW und deutschlandweit, muss ich halt eben auch schon in der Antragsphase nachweisen, dass ich diese 10% an Mitteln habe. Und da kommt halt hinzu, dass ich diese 10% nicht einfach, man sagt oft schon mal bei EU-Projekten so in kind erbringen kann. Das heißt, ich kann meine eigene Arbeitszeit da einrechnen oder ich kann zum Beispiel externe Spendenmittel oder irgendwas da anrechnen, sondern ich brauche in der Regel wirklich liquide, grundständige Mittel, die wirklich wirklich mit Geldfluss abgebildet werden dann bei dem Projekt, bei der Projektabwicklung. Mhm. Und das ist sicherzustellen, das unterschreibe ich halt dann eben auch und die Institution muss halt vorher prüfen, gibt es denn überhaupt diese 10% Eigenmittel. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die im Antragsprozess dann auch schon eine Schwierigkeit ist, dass ich diese 10% habe. Ja. Ja. Das kann natürlich schnell viel Geld sein, wenn ich ein Projekt für 200.000, 300.000 Euro habe und ich brauche auf einmal 10% Eigenmittel aus meinem Grundhaushalt zum Beispiel.
Oder noch schlimmer, ich habe einen Forschungsbau, der 35 Millionen kostet.
Ja,
ne? Dann sind die 10%
das ist noch mal ganz
richtig
andere.
Übel. Ja. Also da muss ich mir dann auf jeden Fall gut Gedanken machen, wie ich damit umgehe.
Ja.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann haben wir Ausgabenerstattungsprinzip. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was wir erklären müssen.
Ja, das ist Ausgabenerstattungsprinzip bedeutet halt eben, dass wenn ich das Projekt wirklich bewilligt bekomme, dass ich erstmal in Vorleistung gehen muss als Einrichtung. Das bedeutet, ich habe das Projekt und bekomme das bewilligt. Zum Beispiel, ich soll jetzt eine Maschine aus den Mitteln anschaffen, was ich dann auch eben tue. Aber ich kann die tatsächliche Ausgabe erst geltend machen, wenn die Ausgabe auch getätigt wurde. Das heißt, ich muss das nachweisen, dass diese Ausgabe getätigt wurde. Und das funktioniert dann zum Beispiel mit entsprechenden Beleglisten, aber auch oft, dass tatsächlich wirklich die Belegkopien oder beglaubigten Kopien, also bis hin zu Originalbelegen, haben wir ja alles erlebt bei EFRO und das ist auch in den Rahmenrichtlinien, also jedes Land hat eine Rahmenrichtlinie, gibt es auch in NRW, da kann man das auch nachlesen, das geht also bis dahin, dass auch Arbeitsverträge für die Personen auch nachgewiesen werden müssen, die in diesen Projekten tätig sind, das heißt, ich muss wirklich jede einzelne Ausgabe nachweisen, einen Beleg vorlegen und erst dann bekomme ich die Fördermittel erstattet. Wie löst man das jetzt? In Einrichtungen wird das so gelöst, dass in der Regel die Hochschule oder die Institution dem wissenschaftlichen Bereich dann ein gewisses Budget vorab gibt. Aber ich natürlich trotzdem dafür Sorge tragen muss, dass am Ende alle Fördermittel auch ausgezahlt werden und ich also alles so abrechne, wie es halt eben auch in der EFRE-Rahmenrichtlinien NRW zum Beispiel vorgesehen ist und halt alles so auch umgesetzt wird, wie ich es beantragt habe.
Ja. Ja,
das ist ganz wichtig, weil sonst bekomme ich die Ausgabe nicht erstattet und dann fehlen mir die Fördermittel.
Und dann habe ich unter Umständen weniger als 90% Förderquote.
Ja, das passiert relativ häufig, weil die formellen Ansprüche auch zum Beispiel an das Personal, was gebucht wird, auch komplizierter sind. Da können wir vielleicht auch nochmal gleich ein paar Worte drüber wechseln. Weil ich halt da auch wirklich nachweisen muss, dass die Person tatsächlich in dem Projekt gearbeitet hat. Und dann halt eben auch zum Beispiel, wenn da schon der Tätigkeitsbericht, der muss auch ausweisen, dass ich in diesem Projekt arbeite. Das muss alles stimmen, das kann geprüft werden und ich muss das auch vorlegen. Wenn das halt eben nicht der Fall ist, dann sagt der Fördergeber oder der Projektträger, naja, die Ausgabe, die können wir nicht erstatten.
Ja, absolut. Genau. Und du hast schon angesprochen, also Personalausgaben. Wir haben jetzt in EFRE NRW aktuell die Situation, dass wir mit Pauschalen arbeiten. Das heißt, es gibt Monatssätze oder Stundensätze, die man nutzen kann für die Abrechnung und für die Kalkulation des Projektes. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, nämlich genau dann, wenn ich gerade im Hochschulbereich tätig bin und die Personen dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz beispielsweise unterliegen.
Ja, das ist richtig. Das ist vor allen Dingen ein großer Punkt, den man auch als Wissenschaftler ist, die Lehrverpflichtung. In der Regel ist es so, wenn ich wissenschaftlich tätig bin, habe ich eine Lehrverpflichtung. Die kann ja bis 13 Semesterwochen, also das kann von 2 bis 4 über 9, 13 Semesterwochenstunden sein. Und hier muss ich mir bewusst sein, wenn ich auch das Projekt plane oder auch selber vielleicht in dem Projekt arbeiten soll, dass das geklärt ist, dass ich zum Beispiel diese Lehrverpflichtung bekomme ich halt nicht erstattet.
Ja.
Ja. Und ich muss ja trotzdem diese Stunden leisten. Das heißt, ich darf hier nicht in ein Problem laufen, dass ich jetzt da einen Wissenschaftler reinbuche. Der hat eine Lehrverpflichtung, das wird auch ausgewiesen. Ich will den voll abrechnen in dem Projekt. Und dann wird der Verwendungsnachweis oder eine Prüfung getätigt. Und dann ist das halt ein Grund dafür, diese Ausgabe auch nicht zu erstatten.
Ja.
Für die gesamte Person. Ja. Also muss das vorher schon geklärt sein, was ist mit den Personen, die darin arbeiten.
Genau. Das heißt, was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt so ein Projekt plane? Ist es dann besser, Stunden anzusetzen, mit Stunden zu operieren und man hat vielleicht auch mehrere Personen, die in dem Projekt dann arbeiten und anteilig finanziert werden, anstatt dass man volle Stellen ansetzt?
Ich sage, das kommt drauf an. Das kommt nämlich darauf an, wie ich an meinem Lehrstuhl zum Beispiel auch die Lehrverpflichtungen handhabe und wo ich Lehrverpflichtungen dran binde. Wenn ich jetzt tatsächlich reine Projektmitarbeiter habe, dann kann ich auch auch in den Projekt, bei den Projektmitarbeitern brauche ich keine Lehrverpflichtung. Mhm. Ja, und wenn also wissenschaftliches Arbeiten oder dass die Lehrverpflichtung nicht da drin ist und ich die rausnehmen kann und ich sage, ich möchte, dass die Person voll in dem Projekt arbeitet, ist das immer eine gute Lösung. Mhm. Geht das nicht, weil man die Lehrverpflichtung mit der Stelle verbinden möchte, dann sollte man auch nur die Person anteilig, dann sollte ich besser mit Stunden rechnen und überlegen, wie ich das anteilmäßig aufsetze, dass die Lehrverpflichtung ganz klar nicht aus diesem Projekt finanziert wird, sondern ich die Person zum Beispiel anteilig mit x Prozent auf eine Grundfinanzierung oder eine andere Finanzierung nehme, worüber die Lehrverpflichtung dann auch abgebildet werden kann.
Mhm. Ja. Ja, okay, genau. Was wir, glaube ich, auch ganz häufig in der Vergangenheit erlebt haben, sind Prüfungen rund um die Kommunikations-, um die Publikationspflichten in EFRE. Was würdest du da empfehlen oder was würdest du da unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben? Was ist wichtig? Worauf muss ich achten?
Genau. Es gibt da so zwei, drei Punkte, die auch mich auch jetzt intensiver begleiten, seitdem ich auch in der Wissenschaft tätig bin. Das ist das eine, die Publikationsverpflichtungen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt aus dem Projekt publiziere, das gilt auch bei anderen Projekten, bei DFG kennt man das auch. Ich muss halt immer darauf hinweisen, dass diese Publikation aus diesem Projekt stammt. Das heißt, ich habe einerseits eine Kennzeichnungspflicht dieser Publikation, aber auch eine Nachweispflicht. Das heißt, ich sollte auch, wenn ich in dem Antrag sage, dass daraus publiziert wird, dann irgendwann auch wirklich tatsächlich eine Publikation erzeugen, auch mit Hinweis auf dieses EFRE-Projekt. Genau. Das fängt bei der eigenen wissenschaftlichen Publikation an und hört aber damit auf, dass wenn ich zum Beispiel Maschinen beschaffe oder andere Geräte und so weiter, dass ich auch hier eine Kennzeichnungspflicht habe. Das kann in gewissen Fällen, und ich habe es auch tatsächlich schon erlebt an meiner Zeit in der Drittmittelabteilung, dass wirklich auch kleine Objekte auf einmal gekennzeichnet werden sollten, wo vielleicht gar nicht so direkt es irgendwie Sinn macht, dass ich irgendwie ein kleines Objekt mit einem EFRA-Aufkleber bezeichne. Aber ich sollte wirklich darauf achten und im Zweifel auch mit dem Projektträger sprechen und das nachlesen. Und das gilt unter anderem auch für die Projektwebseite. Wenn ich also, wie gesagt, Maschinen habe, muss das gekennzeichnet sein. Gebäude, also auch wenn größere Bestandteile von irgendetwas, von einem Forschungsinfrastrukturprojekt finanziert werden, muss ich da auch darauf hinweisen, auf die EFRE-Förderung. Man kann auch mal darauf achten. Also man sieht das dann doch recht häufig, wenn man zum Beispiel irgendwo hingeht, auch in der Region und etwas sieht, dann sind da manchmal so Schilder gefördert aus EFRE. Genau. Und dann stehen da genau die Angaben auf und die Angaben und auch das Logo. Da gibt es ganz klare Vorgaben, auch auf die Größe. Ja, also ich kann nicht einfach sagen, ich mache das Logo mal ein bisschen kleiner, sondern bitte genau die Größen und alle Vorgaben entsprechend beachten.
Genau. Für EFRE NRW gibt es ein extra Dokument nur zu dem Thema, wie kommuniziere ich richtig, wie publiziere ich richtig. Das sollte man auf jeden Fall gelesen haben, bevor man irgendwelche Plakate erstellt.
Flyer.
Flyer, Internetseiten aufsetzt. Also das, da sollte man sich unbedingt dran halten. Ja.
Auch Veranstaltungen, die daraus finanziert, absolut, auch wichtig. Da muss auch darauf hingewiesen werden, ja.
Genau, jetzt hast du gerade schon dieses Schild angesprochen, gefördert durch EFRE, was man immer mal wieder sieht. Und ich finde, da zeigt sich ja auch, wenn man da so ein bisschen sehenden Auges durch die Welt marschiert, wie vielfältig eigentlich die Projekte sind, die durch EFRE gefördert werden, oder?
Absolut. Ja. Also da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, also angefangen wirklich in der Region, dass es diese Forschungslabore oder was gibt, wo vielleicht die einzelnen Disziplinen tolle Sachen machen, aber es gibt ja auch diese EFRE-Stars, wo so die Top-Projekte, also wo man sagt, die haben eine große Sichtbarkeit, auch sozusagen sehr gewertschätzt werden. Also angefangen mit Mobilität bis hin zu Dinge, die entwickelt werden, um halt bei Säuglingen zu helfen und so weiter. Es gibt es in den unterschiedlichsten Disziplinen und ich glaube, jede Disziplin kann sich da auch finden. Also auch, ich komme jetzt so aus den Wirtschaftswissenschaften, wo man sagt so, aber selbst wir haben auch EFRE-Projekte, wo wir zum Beispiel Begleitforschung und so weiter machen. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt bei diesen Projekten. Es sind halt Verbundprojekte und auch interdisziplinäre Projekte. Das heißt, man sollte vielleicht auch versuchen, Partnerschaften zu finden, wenn man Interesse hat an so einem Antrag und halt eben auch starke Partner interdisziplinär zusammenbringen.
Absolut. Das heißt also, ich
kann in den Verbundprojekten einmal mit anderen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, aber es ist auch einfach eine gute Möglichkeit, um auch mit kleinen und mittleren Unternehmen oder auch größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Auch das ist möglich. Und was tatsächlich jetzt auch in der jetzigen Laufzeit von EFRE NRW möglich ist, ist, man könnte rein theoretisch auch ausländische Partner dazu nehmen. Wichtig ist immer, dass der Mehrwert des Projektes oder der Impact des Projektes letztlich dann in NRW stattfindet oder in NRW liegt. Genau. Die EFRE Stars sind natürlich, glaube ich, auch eher so wahrscheinlich eine NRW-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob so EFRE Stars in anderen Bundesländern ausgezeichnet wird, aber vielleicht gibt es ähnliche
Auszeichnungsprozesse. Ich glaube, es geht sogar bis auf europäischer Ebene, dass gewisse Projekte dann, je nachdem, was sie für Forschungsergebnisse haben, und es geht ja auch vor allen Dingen darum, Wissenstransfer zu machen. Das bedient halt auch die dritte Säule natürlich in der Hochschule. Technologietransfer, Transfer in die Gesellschaft und solche Sachen werden dann schon auch ausgezeichnet.
Ja. Okay, wenn jemand uns zuhört und in NRW unterwegs ist, dann gibt es erstmal alle Informationen auf EFRE.nrw, also eine gute Webseite mit umfangreichen Informationen. Ich habe eben gelernt, dass du mit deinem Start-up Drittmitteltage anbietest und auch dort wird das Thema EFRE hin und wieder aufgegriffen. Ist denn da was in Planung?
Genau, also wir planen jetzt wieder am 24. oder 25. März die Drittmitteltage. EFRE ist immer ein aktuelles Thema. Es hört sich so ein bisschen, weil es diese Förderung ja schon lange gibt, aber EFRE beschäftigt immer vieles. Ändern sich auch mal Dinge, auch in den Programm. Deswegen ist EFRE immer ein aktuelles Thema und ist halt eben auch, und deswegen ist das auch ein Dauerbrenner so bei mir oder auch bei uns im Startup immer wieder Thema. EFRE ist halt einfach so mit eins der anspruchsvollsten Projekte, wissenschaftlich super hohes Potenzial, aber auch für diese Schnittstelle Wissenschaft, Verwaltung einfach ein sehr hoher Anspruch, auch an eine Organisation, das erfolgreich bedienen zu können.
Kann man noch sich anmelden? Wie läuft das für die Drittmitteltage?
Kann man noch. Man kann mir einfach auch gerne E-Mail schreiben und freue ich mich, wenn sich Leute dafür interessieren. Gerne einfach melden, dann bekommt man alle Informationen.
Okay, dann sag mal deine E-Mail-Adresse.
Ja, a.greven@akadema.de.
Okay, super. Also die Kontaktdaten von Andrea findet man auch auf der Webseite von Akadema.
Wenn man mich googelt, findet man mich auch. Und gerne auch über mein LinkedIn-Profil und mich einfach kontaktieren. Ich freue mich immer sehr, wenn es Personen gibt, die sich für das Thema EFRO oder auch generell Drittmittelthemen interessieren.
Prima. Dann vielen herzlichen Dank, Andrea, für das aufschlussreiche Gespräch über EFRE. Und ich bin gespannt, was uns in den nächsten Jahren noch alles so begegnet im Themenbereich EFRE. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
Ich freue mich auch und ich bin gerne auch wieder dabei. Danke,
Astrid. Ja, das ist schön. Tschüss.
Ciao.